Ist es okay, wenn mein Kind mit 2 Jahren nur wenige Wörter spricht? Muss ein Kindergartenkind alle Laute schon fehlerfrei aussprechen können? Woran kann ich mich orientieren? Muss ich mein Kind in der Sprachentwicklung fördern? Und woher weiß ich, ob das alles noch normal ist? Über viele Themen in der Kinderentwicklung weiß man, bevor man Mama oder Papa wird, meist wenig. Wenn dann vermeintlich etwas anders ist, als es sein sollte, ist man schnell verunsichert. Man will ja weder etwas übersehen, noch zu viel Lärm um nichts machen. So ist es auch bei der Sprachentwicklung. Und deshalb ist heute Barbara zu Gast. Sie arbeitet seit 24 Jahren als Kinderlogopädin und führt seit 20 Jahren gemeinsam mit KollegInnen die Praxis Spielraum in Innsbruck. Ihr Herzensthema ist es, Eltern dabei zu helfen, die verzögerte Sprachentwicklung ihres Kindes selbst zu fördern und im Alltag zu unterstützen. Das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil die Wartezeiten für Therapieplätze, ihr kennt das mittlerweile, auch in der Logopädie lang sind. Deshalb sprechen wir heute mit Barbara über viele der eingangs genannten Fragen.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Schön, dass du da bist.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe es gerade gesagt, schon im Vorgespräch. Ich hatte gestern am Vatertag Mädelsfrühstück, eine lange Tradition. Und da war nämlich wieder das Thema da, weil ein Kind, der ist im Januar 2 geworden, der hat die Lampe aus den 70ern vorgesungen und hat mich völlig weg. Das hat mich echt so, was kannst du alles? Ich sehe den nicht so oft, krass mit mir gesprochen. Eine andere Mama hat erzählt, dass die Polypen raus sind und seitdem mehr gesprochen wird und so weiter und so fort. Also es ist immer wieder Thema und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist.
Danke, ich freue mich auch sehr für die Einladung.
Ich muss ganz kurz für die deutsch-österreichischen Zuhörer einordnen, weil in Deutschland war Vatertag, in Österreich nicht. Bevor jetzt die Österreicherinnen Panik kriegen, sie haben den Vatertag vergessen, da ist ein Monat dazwischen. Ich habe dieses Problem nämlich jedes Jahr mit meinem Vater, der in Deutschland ist, und dem Vater meines Sohnes. Also nur noch mal kurz zur Einordnung.
Gut, okay, sorry.
Bevor Schnappatmung ist. Nein, passt ja bei euch, war ja auch
kulturelle Differenzen.
es geht zwar nicht um Vatertag, aber nur wegen der Schnappatmung mancher Menschen. Sprache ist ja unfassbar wichtig, oder? Also wir haben ja da wirklich einen großen Bedarf dran, wegen der Kommunikation und in Beziehung treten. Und wir wollen alle, dass unsere Kinder sich gut ausdrücken können. Die machen da dabei aber ja so Schritte durch, oder? Und vielleicht kannst du uns mal ganz kurz, auch wegen der vorangestellten Frage mit dem, was ist denn normal und so, da gibt's ja sicher Orientierungspunkte, an denen man so die Sprachentwicklung sich anschauen kann.
Für die Meilensteine, gell, auch. Ja, sehr gerne, natürlich. Also die Sprachentwicklung beginnt ja schon lang vor dem ersten gesprochenen Wort. Die Sprachentwicklung entwickelt sich ja wirklich schon im Mutterleib. Und wenn die Babys auf die Welt kommen, dann können sie wirklich schon von Anfang an die Muttersprache von einer fremden Sprache unterscheiden. Das ist auch sehr spannend. In den ersten 12 Lebensmonaten tut sich dann auch sehr viel. Die Babys reagieren auf Stimmen. Sie probieren ihre eigene Stimme aus, sie probieren Laute, Geräusche, Töne, sie setzen die ersten Laute dann auch schon gezielt ein. Ein wichtiger Marker ist oder eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Kinder immer in Kontakt gehen. Sprache ist immer in Kontakt mit dem Gegenüber, entwickelt sich immer mit dem Kontakt im Gegenüber. Mimik und Gestik spielen auch im ersten Lebensjahr eine sehr wichtige Rolle. Und die sind die Vorläufer für die Sprachentwicklung. So zwischen 12 und 18 Monaten kommen dann so die ersten Worte. Die Kinder treten mit 18 Monaten ungefähr so in die Wortschatzexplosion ein, in den Wortschatzspurt nennt man das auch. Da lernen die Kinder dann oft bis zu 10 neue Wörter am Tag, da explodiert die Sprache richtig. Okay. Und sie sprechen dann schon zwischen 10 und 50 Wörter und die Kinder verstehen dann auch schon erste Anweisungen, wie gib mir die Puppe, hol mir den Becher. Also da tut sich auch wirklich in dem frühen Alter schon ganz viel. Und zwischen 18 und 24 Monaten entwickelt sich der Wortschatz dann wieder weiter. Da kommen dann bis 300 Wörter dazu und es kommen dann auch schon die Wortkombinationen so um den zweiten Geburtstag. Mama Saft oder mehr Apfel oder, ja, also da werden auch wirklich schon zwei Wörter zusammengebunden und ab 2 Jahren kommen die Kinder in kurze Sätze, wirklich auch schon in Gespräche. Sie fangen die ersten Fragen zu stellen an, also wo ist das, was ist das? Und ab 3 Jahren kann man eigentlich wirklich sich mit seinem Kind unterhalten. Gell? Also wir können Gespräche führen, die Kinder können Sätze bilden, die Grammatik wird immer richtiger, das Verb ist auch schon an der zweiten Stelle und dann können wir eigentlich gut in die Kommunikation gehen. So schaut es mal so ganz grob aus. Also die ersten 3 Lebensjahre sind einfach besonders wichtig und sehr entscheidend für die Entwicklung der Sprache. Und die Kinder lernen nie so viel wie in diesen ersten 3 Lebensjahren.
Okay. Nur kein Druck.
Da lernen sie einfach so viel Verschiedenes. Gell? Also die ganzen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, so viel lernt man später nicht. So viele verschiedene Schritte macht man dann immer. Gell?
Das ist schön, wirklich in den ersten...
Genau.
Wenn man Fremdsprachen auch so lernen würde wie Kinder die eigene Sprache am Anfang, dann müsste man sich nicht mit Vokabeln lernen quälen. Ja?
Oder wenn man gleich mehrsprachig aufwächst wie manche Kinder, das ist natürlich eine super Chance.
Ja.
Genau.
Mhm. Ja, das ist cool. Was du jetzt schon gesagt hast, ist, dass also diese Meilensteine sind ja jetzt nicht irgendwie an ein genaues Datum geknüpft, oder? Also das ist nicht so mit 12 Monaten muss, sondern du hast eine Spanne genannt. Und das finde ich immer schon mal ein bisschen beruhigender, oder? Weil wenn es eben noch keine, das erste Wort nicht gab beim 12. Monat, dann ist vielleicht noch nicht so schlimm. Aber irgendwann ist auch die Spanne überschritten. Und dann sagt man, okay, jetzt muss ich vielleicht mir anfangen, Sorgen zu machen. Oder wie würdest du das einordnen? Ab wann sollte ich über den nicht erreichten Meilenstein nachdenken?
Eben so wie du jetzt gerade gesagt hast, Michelle, gell? Natürlich, jedes Kind entwickelt sich anders. Es gibt Kinder, die sind schneller, die sprechen schon ganz früh ganz viel und dann gibt es Kinder, die sprechen später und trotzdem ist es noch normal. Gell? Es gibt einfach eine große Bandbreite. Wir sprechen von den Meilensteinen oft und das zeigt uns den Zeitpunkt, an dem 50% aller Kinder einen Entwicklungsschritt erworben haben. Was für uns dann oft wichtig ist, ist der Grenzstein. Der Grenzstein ist quasi der untere Teil des Meilensteins, an dem zu diesem Zeitpunkt sollten dann 90% aller Kinder gewisse Entwicklungsschritte erreicht haben. Und wenn diese Grenzsteine nicht erreicht werden, dann ist Zeit zum Handeln. So ein Grenzstein, der für uns in der Logopädie sehr wichtig ist, ist zum Beispiel der zum zweiten Geburtstag. Da sollten 50 verständliche Wörter oder verständliche sollten 50 Wörter gesprochen werden. Da zählen dazu Mimik, Gestik, Lautmalereien, Namen, wirklich auch Wow, Wow, Miau. Das zählen wir alles zu Wörtern. Und es sollten erste Wortkombinationen kommen. Und wenn das nicht zum zweiten Geburtstag da ist, dann sprechen wir von Late Talkern, dann sprechen wir von Kindern, die späte Sprecher sind. Und da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf.
Also wir haben das damals bei meinem Großen so knapp erreicht, würde ich sagen. Also bei uns ist es bei der U-Vorsorge, muss man so eine Wortliste abkreuzen und dann noch ergänzen, wenn andere Wörter dabei sind. Und da habe ich wirklich jedes Mond Mäh mit hingeschrieben, dann ging's. Und dann war es aber so, dass der so ein Vierteljahr später hat der wie ein Buch gesprochen. Also das war so, der hat einfach, glaube ich, der hat vielleicht 2 Monate länger gebraucht und seitdem hat er nie mehr aufgehört zu sprechen. Und wurde immer gelobt für seinen großen Wortschatz. Das ist aber so ein bisschen später halt so explodiert. Aber da habe ich mir tatsächlich damals auch schon Gedanken gemacht. Und habe auch mal nachgefragt beim Kinderarzt, müssen wir da jetzt schon was machen? Aber es war eben so grenzwertig.
Genau. Wenn die Grenze erreicht ist, dann ist gut. Gell? Aber wenn es drunter ist, dann... Das heißt dann aber auch nicht, gell, wenn man drunter ist, dass dann das Kind jahrelang jetzt in die Logopädie muss, dann wird einmal eine logopädische Abklärung gemacht und dann schaut man mal, wo steht das Kind ganz genau. Also da wird dann erst wirklich einmal gut hingeschaut, die Eltern gut beraten und gemeinsam überlegt, was ist notwendig, was ist wirklich notwendig und was vielleicht eben auch nicht. Gell. Vielleicht kann man nur abwarten, noch einmal nachkontrollieren, ein bisschen Zeit geben. Das klärt man dann gemeinsam ab.
Jetzt habe ich schon öfter gehört, dass die Schere zwischen kann gesprochen werden und wird verstanden recht groß ist. weil wir jetzt sagen, da so 50 Wörter müssen gesprochen werden, wobei man da ja großzügig ist mit mehr und Miau und Wauwau. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wie es die Katharina erzählt hat, dass ihr Sohn dann vielleicht aber schon sehr viel mehr Wörter verstanden hat, aber sie noch nicht ausdrucken konnte und dann plötzlich der Knoten aufgegangen ist. Spielt das auch eine Rolle?
Also für diese für diese 24-Monate-Grenze nehmen wir jetzt einmal diese gesprochenen Wörter und die Zwei-Wort-Kombinationen her. Das Sprachverstehen, das klärt man dann wirklich in einer logopädischen Abklärung ab. Und der passive Wortschatz ist immer größer. Bei allen, bei uns ja auch, oder? Wir verstehen und haben viel mehr Worte in unserem Wortschatz, als wir tagtäglich wirklich verwenden. Genau.
Eine Oma erzählt zum Beispiel immer, dass sie, bis sie 3 war, gar nichts gesprochen hat.
Ja.
Aber in den 30ern, war das halt so. Und es wird halt ganz lang gar kein Wort. Und dann hat sie angefangen. Und das ist so eine Familiengeschichte, die immer wieder weiter erzählt wird. Aber da gab es halt keine Logopädinnen und da hat man das halt einfach abgewartet. Ja. Das
hören wir leider heutzutage auch immer noch. Gell? Es kommt schon noch, die Tante Trude hat auch später angefangen, die Oma Erna auch. Mhm. Es haben sich die Anforderungen sicher verändert. Gell? In unserer Umwelt es läuft aktuell einfach viel über Kommunikation, viel mehr als früher. Wir wissen mittlerweile auch, wenn Kinder später beginnen zu sprechen, sie haben Schwierigkeiten in der Sprachverarbeitung. Wir haben mittlerweile die Möglichkeiten abzuklären, die Kinder gut zu unterstützen und zu begleiten. Es gibt wirklich welche, die dann auf einmal anfangen zu sprechen, aber 2 von 3 spätsprechenden Kindern holen nicht von selber auf und bilden bis zum 3. Geburtstag dann wirklich eine Sprachentwicklungsstörung aus. Und eine Sprachentwicklungsstörung begleitet ein Kind ein ganzes Leben lang. Gell? Im Kindergarten wird es vielleicht nicht mit eingeschlossen in die Spiele, weil es die Spielregeln nicht versteht, ja, oder nicht einfach so sich kommunikativ mitteilen kann. Dann haben wir die Einschulung, den Schriftspracherwerb, wo natürlich auch, ich brauche die ganzen sprachlichen Voraussetzungen, um dann in die Schriftsprache zu kommen. Ich muss als Erwachsener Mietverträge lesen können, Arbeitsverträge. Ja, es geht auch um die sekundäre Analphabetisierung, die Rate sehr hoch ist bei uns, wo zum Teil auch Sprachentwicklungsstörungen, die nicht behandelt wurden, im Grund stehen. Also es ist wirklich ein großes Thema. Sprachentwicklungsstörungen sind auch die häufigsten Entwicklungsstörungen im Kindesalter. Es lohnt sich hinzuschauen. Und alles, was früh genug betreut, behandelt und bearbeitet wird, minimiert die Therapiezeiten und gibt den Kindern einfach bessere Chancen für ihre Zukunft.
Hängt ja auch wirklich viel dran, oder? Also an der Sprachentwicklung, und wie du schon gesagt hast, auch dann im Kindergarten die Integration in die Gruppe. Wir hatten da ein Beispiel bei uns im Kindergarten von einem Jungen, der wirklich sehr spät erst sich gut ausdrucken oder sich überhaupt ausdrucken und verständlich machen konnte und wie viele Konflikte es dann da gab und wie frustriert er so oft war, weil er sich nicht verständlich machen konnte. Und die Kinder, die jetzt da im gleichen Alter natürlich jetzt noch nicht irgendwie so empathisch reagieren können, sind dann auch frustriert darüber, dass sie nicht wissen, was der denn will und dann soll er halt wegbleiben, was man ja jetzt Kindern auch nicht vorwerfen kann, aber natürlich dann schwierig ist. Also, und dann zieht sich das so weiter, dann haben wir da schon sozial ungutes Gefühl. Dann kommt die Bildungsanforderung von der Schule und den Institutionen. Also, ja, schon gut, wenn man da früh hinschaut. Mhm. Und wenn man jetzt da hinschauen möchte, wenn man sagt, okay, 2. Lebensjahr, wir haben hier 20 Wörter bisher, was mache ich dann? Also dann wende ich mich an den Hausarzt oder direkt an Logopädin oder muss ich auf die Klinik? Was mache ich?
Genau, also bei uns ist oft so, dass die Familien direkt bei uns anrufen. Wir beraten sie mal kurz am Telefon, klären ab, was wir glauben, wo in welche Richtung das hingeht. Wir schicken sie dann zur Kinderärztin, zum Kinderarzt, um sich eine Überweisung zu holen. Die Kinderärztinnen haben auch Screening-Materialien, wo sie in der Kinderarztpraxis, jetzt bei uns in Österreich, bei der U2-Untersuchung den Wortschatz mit einem Fragebogen gut abklären können. Wichtig ist, dass Eltern, die sich Sorgen machen, wirklich bei sich bleiben und dem nachgehen. Es gibt auch nach wie vor Kinderärztinnen und Kinderärzte, die dann sagen, ja, wir wissen, er spricht später, aber wir geben dem Ganzen jetzt noch einmal Zeit. Wir wissen es heutzutage besser. State of the art ist nicht mehr abzuwarten, sondern wirklich gleich zu handeln. Und dann sucht man sich eine Logopädin, einen Logopäden, der wirklich auf frühkindliche Sprachentwicklung spezialisiert ist. Auch hier, wir haben auch bei uns Kolleginnen, die nicht mit kleinen Kindern arbeiten und die die Familien weiterschicken, weil sich die Kinder noch nicht zum Tisch hinsetzen und mitarbeiten können, werden sie weitergeschickt mit der Information, wir machen das noch nicht. Also da gut informieren an eine Logopädin, die wirklich mit kleinen Kindern arbeitet und da dann einmal abklären, anschauen.
Ist wahrscheinlich ein ganz anderes Arbeiten, oder?
Natürlich nicht so. Am Tisch. Ja, genau. Wir sitzen am Boden. Ihr seht es bei mir eh im Hintergrund. Also es schaut bei uns aus wie im Kindergarten. Wir sitzen am Boden, wir lassen die Kinder spielen. Ich mache Anamnese, also besprich die Entwicklungsgeschichte mit den Eltern, wenn sie ja gemeinsam da sind. Dann beobachte ich das Kind in der Spielsituation. Da gibt es standardisierte Diagnostik, wo wir wirklich gut schauen können, wo steht das Kind in der Sprachentwicklung vom Wortschatz, von der Ausdrucksweise, vom Sprachverstehen, einfach von der Kommunikation. Logopädie ist ja keine Maßnahme aus dem Bauch heraus, das ich als Logopädin entscheide, ja, jetzt machen wir mal ein bisschen Logopädie, sondern da gibt es eine standardisierte Testung und dann sehen wir am Ende von dieser Einheit, braucht das Kind Therapie oder nicht? Gell? Und wenn es keine Therapie braucht, so wie vielleicht dein Sohn damals nicht gebraucht hat, Katharina, dann gehen die Eltern aber immer mit einer guten Information raus. Wie kann man Sprache im Alltag gut unterstützen und gut begleiten? Auf was kann man gut schauen, ohne jetzt zu trainieren oder zu üben? Gell? Also da sind die Eltern ganz wichtige Partner von uns Therapeutinnen.
Ich würde vielleicht auch ganz sagen, wir waren nämlich dann später mal beim Logopäden wenige Stunden, weil das recht schnell eine gute Besserung war, weil ein Sohn von mir konnte die Umlaute, also er konnte Ä, aber er konnte nicht Ö und Ü sagen. Und das dachte ich so, das hatte ich noch nie gehört. Und dann war ich beim Kinderarzt und er meinte so, also wir gehen da lieber mal zum Logopäden, weil da weiß ich jetzt auch nicht. Und man ist ja doch nervös, ich kannte das nicht. Und das war so schön, mein Sohn ist da total gern hin, weil die haben ja Brettspiele zusammen gespielt. Und der hat gar nicht gemerkt, dass es jetzt irgendwie eine Testungssituation ist. Also das würde ich jetzt gerne an die Eltern weitergeben, die zuhören und sagen, wie ist es da? Das war echt entspannt. Der hat es geliebt, dahin zu gehen. Das eine Spiel mussten wir dann daheim auch besorgen, weil es ihm so Spaß gemacht hat. Und der hat uns eben Übungen dann mitgegeben. Und dann hat sich ich habe das ja schon vorher selbst versucht mit ihm. Und dann waren wir beim Logopäden und zack, wusste ich, was ich machen kann. Also das ist halt das Wichtige, dass man weiß, woran liegt's und was kann ich tun. Und das kriegen wir halt als Laien nicht hin.
Ja, genau. Ist ja auch, wir können ja nicht alles können. Ja. Wir müssen ja eh schon so viel abdecken, oder? Wenn man immer diese ganzen Listen hört, wird als Mama bist du ja Köchin und Therapeutin und Taxiunternehmen und Manager eines kleinen Familienunternehmens und Personal Assistentin. Jetzt Logopädin noch oben drauflegen. Wir müssen ja schon Kinderkrankheiten, das ist schon ein halbes Medizinstudium, gefühlt. Jetzt.
Ja, und mehr als sag mal Ö, ist mir halt auch nicht eingefallen. Weil es für mich halt, ich wusste halt nicht, woran liegt es, dass man das nicht sagen kann, ja?
Ja, genau, aber ich finde den Punkt sehr gut, dass du, Barbara, du uns vielleicht mal eben ein bisschen die Therapiesituation erzählst, weil ich glaube, dass da viel Unwissenheit vielleicht darüber herrscht. Und Unwissenheit geht ja immer mit auch dann Hemmung oder sogar Sorgen oder Ängsten einher.
Genau, also bei uns schaut es ja nicht aus wie in einer Klinik. Bei uns eben, wie gesagt, schaut es einfach aus wie in einem Kindergarten. Die Eltern kommen dann herein, nachdem klar ist, okay, das Kind braucht Therapie, schaut es auch immer so aus, dass die kleinen Kinder immer mit den Eltern gemeinsam hereinkommen. Also ich habe mich schon vor über 10 Jahren von dem Bild der klassischen Logopädie, wie es früher war, verabschiedet. Die Eltern bringen das Kind zur Therapie, die Logopädin richtet es und sie nehmen es dann wieder mit nach Hause und in der nächsten Woche passiert dann wieder die Logopädie und zu Hause passiert nichts. Es hat mich sehr frustriert über viele Jahre und ich habe dann wirklich vor über 10, noch länger her, schon die Eltern viel mehr mit eingebunden. Und nicht so, dass ich den Eltern quasi Tonnen von Übungen mit heimgib, weil ich weiß, so wie du gesagt hast, Michelle, gell, sollte man das jetzt mal Logopädie auch noch machen. Wir schauen gemeinsam, was ist denn im Familienalltag möglich? Mhm. Wir setzen als erstes, bevor wir anfangen mit der Therapie, Ziele, ganz klare Ziele. Was wollen wir erreichen? Wir therapieren nicht einfach irgendwie ins Blaue hinein, sondern Also man hat ganz eine klare Zielformulierung erarbeitet mit den Eltern. Was ist dazu notwendig? Wie erreichen wir das gemeinsam? Und ich sehe mich wirklich als Team. Gell? Wir haben das Kind in der Therapie, die Eltern und mich als Logopädin. Nicht die, die es richtet, sondern die, die den Eltern nur zeigt, was die Eltern zu Hause machen können. Ich bin die, die Input gibt, die Ideen liefert, die reflektiert, die supervidiert, die gemeinsam mit den Eltern schaut, wie können sie das in den Alltag reinkriegen. Genau. Und dann schaut es so aus, die Kinder kommen, egal wie alt sie sind, die Kleinen, die dürfen sich einfach die Spielsachen für die Kleinen schnappen. Und ich als Logopädin weiß mit meinem Ziel im Hintergrund, egal was das Kind sich aussucht, wie ich mein Ziel da hinein verpacken kann. Und bei den größeren Kindern, die können sich da die Spiele aussuchen, auch wieder jedes Kind sucht sich in jeder Stunde selbst aus, was es spielen will. Ich weiß meine Ziele im Hintergrund und dadurch, dass ich jetzt halt auch schon so lange arbeite, habe ich die gewisse Flexibilität, dass ich dann meine Ziele in Spiel A oder B gut hineinbekomme. Und die Kinder nehmen das wirklich als Spielsituation wahr. Manchmal, wenn sie älter sind, sind wir so an einer Gratwanderung. Sie müssen schon auf der einen Seite verstehen, zum Beispiel die Fünfjährigen, wenn sie kommen wegen Aussprachethemen, um was es geht. Da ist mir dann auch wichtig, wenn die Kinder von der Entwicklung wirklich so weit sind, dass sie mitarbeiten können, dass ich sie brauche, gell, damit sie ja das Thema Sch oder R zu sich holen und bewusst verändern. Und da sind wir dann so am Grat, dass das Kind auf der einen Seite versteht, um was es geht und auf der anderen Seite kein Störungsbewusstsein entwickelt. Und da gilt es einfach ganz feinfühlig hinzuhören, manchmal auch Therapiepausen zu machen, wenn es Kinder nicht möglich ist, mitzuarbeiten, weil es zu bedrohlich ist vielleicht. Dann machen wir eine Pause und starten wir einfach ein paar Monate später wieder neu. Also wir schauen wirklich, dass die Kinder gut abgeholt werden und hier ein gutes Team sind, Eltern, Logo und Kind.
Ich hätte vielleicht noch eine Frage, weil mir ging es schon so, als wir da so grenzwertig unterwegs waren, dachte ich, habe ich was falsch gemacht? Also das sind ja immer auch Sorgen im Hintergrund. Woher kommen dann diese Sprachentwicklungsstörungen? Also liegt das jetzt an, ja, ist das genetisch oder ist es, weil ich zu wenig mit meinem Kind gesprochen habe oder woher kommt das denn?
Also die Frage höre ich auch ganz oft und möchte den Eltern wirklich an dieser Stelle gleich sagen, die Eltern sind nicht schuld. Wir sind nicht schuld, dass unsere Kinder Sprachentwicklungsstörungen ausbilden, sage ich jetzt mal. Wir haben nicht zu wenig, zu viel, wie auch immer mit ihnen gesprochen. Das bringen die Kinder mit. Es ist wirklich ein großer Anteil genetisch, der einfach weitergegeben wird. Sie kommen schon so. Und wenn wir zurückschauen, fallen die Kinder dann oft wirklich auch schon früher auf. Ja? Die haben wenig gelallt, wenig geplappert. Das ist was, was sich wirklich schon manchmal ganz, ganz früh zeigt.
Also dieses, wenn die so mit einem halben Jahr mit sich selbst...
Dass sie so anfangen mit einem halben Jahr ungefähr. Gell? Oder dann in das bunte Lallen kommen, wo sie sich einfach gut ausprobieren. Gibt es manche Kinder, die plappern und lallen vor sich hin. Und ganz viele Kinder, die Sprachentwicklungsstörung haben, waren dann eher leise, haben nicht viel geplappert. Und das zeigt uns einfach, das bringen sie mit, gell? Da habe ich nichts Falsches gemacht. Und auf der anderen Seite, was schön ist, wir Eltern können sie aber dabei gut unterstützen. Gell? Also wir sind die, die sie gut abholen können, gut in den Alltag die Sprache mit einbauen können, beim gemeinsamen Buch anschauen, schauen, dass man ein bisschen weggeht vom Buch vorlesen, hin zum gemeinsamen Buch anschauen, wo man dann in Interaktion treten kann, wo man besprechen kann, je nachdem, wo das Kind steht in seiner Entwicklung. Wir können Geräusche machen, kurze Sätze anbieten, die Laute nochmal gut vorsprechen, dass sie es gut wahrnehmen, gut hören. Wir können mit ihnen Rhythmus, Lieder, Fingerspiele, Sprache, Sprachanbahnen. Rhythmus ist so die Basis der Sprachentwicklung und alles, was mit Liedern, Gedichten und Reimen zu tun hat, nehmen die Kinder unglaublich gern an und es hilft ihnen einfach gut. Was auch noch ganz wichtig ist, ist so auf Blickkontakt, auf Höhe vom Kind gehen, auf Augenkontakt, dass die Eltern wirklich runtergehen und die Kinder anschauen. Dann hilft es den Kindern, das Mundbild besser wahrzunehmen. Das kann man zum Beispiel zu Hause alles machen, den Kindern.
Ich habe auch viel gelernt, zum Beispiel, wie Umlaute gebildet werden. und also was das mit Mundspannung zu tun hat, weil man, ja, wenn man einfach spricht, dann achtet man da ja nicht so drauf. Wenn man keine Probleme hat, dann spricht man halt. Und das fand ich total spannend, weil man da auch selber noch was dazugelernt hat und das ja auch dann anwenden konnte.
Dann merkt man erst, wie komplex der ganze Vorgang ist, gell? Wenn man selber mal hinschaut, Sätze zu bilden, ja, was das für ein komplexer Vorgang ist.
Ja, und wenn man versucht zu erklären, wie spreche ich das denn aus, dann muss man das irgendwie versuchen zu erklären und dann fehlen einem die Worte, weil man gar nicht weiß, was da im Mund, im Kiefer, im Mundraum passiert. Wo ist eigentlich meine Zunge?
Genau.
Ja, was macht die da? Wie erkläre ich das jetzt? Und das fand ich total spannend, ja, weil man sich ja, wie gesagt, nicht damit auseinandersetzt, wenn es einfach läuft. Ich habe noch eine Frage mitgebracht, weil wir jetzt im Umfeld viele Vorschulkinder haben. Wie ist es denn mit Verbessern? Also da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Aussprache, sondern um die Grammatik zum Beispiel. Ich habe genehmt. Ich bin gegeht. Solche Dinge. Soll ich verbessern oder soll ich nur vormachen oder wie?
Oder
wie macht man das am besten? Oder einfach ignorieren, was mir als Germanistin schwerfällt. Wirklich sehr schwerfällt.
Also wir sprechen in dem Kontext gern vom korrigierten Feedback, Corrective Feedback. Wir geben korrigierte Rückmeldung. Also wir stellen den Satz richtig, betonen ihn noch einmal gut, die Grammatik oder ob das auch Laute sind. Gell? Also wenn das Kind zum Beispiel sagt, ich gehe in die Schule. Ah ja, genau, du gehst in die Schule. Ganz genau. Einfach richtig vorsprechen, ohne zu korrigieren. Kinder lernen besser, wenn sie intrinsisch motiviert sind, nicht von außen korrigiert. Das macht es natürlich jetzt nicht sehr attraktiv, aber das kann man gut eben mit diesem korrigierten Feedback, mit dem korrigierten Feedback gut den Kindern vorsagen, dann hören sie es.
Ich denke mir auch immer, es braucht auch eine Portion Mut, oder? Mit Sprache auszuprobieren und wenn man da ständig korrigiert wird, ja, dann traut man sich dann vielleicht auch nicht mehr, wenn man sich nicht sicher ist. Und so kommt man nicht in das Experimentieren mit der Sprache, was ja dann wichtig wird, wenn man versucht, die unterschiedlichen Formen zu bilden.
Genau. Also es gibt auch wirklich Kinder, die im ganz jungen Alter schon sich sehr bewusst sind, dass es nicht so gut geht mit der Sprache. Und da ist es wirklich wichtig, auch den Selbstwert der Kinder zu stärken, sie gut zu motivieren, einfach auch mal ganz ehrlich mit ihnen sprechen. Ja, sie sind ja, man kann ja wirklich ehrlich mit den Kindern sprechen. Hey, ich merke, das fällt dir nur richtig schwer. Die Mama hilft dir. Ich helfe dir dabei. Ja, dass sie da wirklich auch sich trauen, neue Sachen auszuprobieren. Spaß an der Sprache zu vermitteln, ist wirklich eine Basis zu Hause. Dass das nicht was Angstbehaftetes ist, sondern wirklich was Tolles, dass man miteinander sprechen kann. Und diese direkte Zuwendung ist wirklich auch wichtig. Abseits von Medien, Handys, Fernsehen, Tablet ist einfach diese direkte Zuwendung, die Eltern ihren Kindern geben können, das Allerwichtigste.
Mir fällt gerade noch mein Spanischlehrer ein, weil ich jetzt über das Kritisieren oder Verbessern nachdenke. Ich kann das R nicht richtig rollen, bis heute. Also ich kann es, wenn ich mich sehr konzentriere und das ist lustig, weil ich ja aus Franken komme. Und wir rollen ja eigentlich alle R's. Aber ich kann es nicht. Und dann hat er gemeint, mach das jetzt. Und dann, ich habe mich gar nicht mehr getraut, Spanisch zu sprechen, weil es klingt halt bei mir, man hört halt sehr, sehr, wo ich herkomme, als dass ich Deutsch bin. Weil das klingt einfach nicht gut. Und das fand ich richtig doof. Und das hat mir keiner beigebracht. Und dann habe ich mal einen Geschichtenerzähler getroffen, beruflich. Und der hat mir ein paar Übungen gezeigt, was ich machen kann. Weil er gesagt hat, ja, also er spricht. Und dann hat er natürlich einfach, weiß er, wie man das verbessern kann. Und das war hilfreich im Gegensatz zu, so geht's aber nicht. Oder das klingt aber doof. Ja. Und so müssen sich die Kinder ja auch fühlen, wenn man ihnen immer sagt, du machst es falsch. Und sie können es ja nicht besser in dem Moment.
Oder wenn man den Kindern dann sagt, sag doch einmal, zeig einmal, ich weiß doch, dass du das kannst. Ich meine, das ist ein unglaublich großer Stress, dem die Kinder dann ausgeliefert sind. Gell?
Ich hatte so eine Italienischlehrerin, die dann irgendwann gesagt hat, weißt du was, Michelle, lass es einfach. Bitte lass es, es klingt furchtbar, es tut weh in den Ohren, hör auf. Und dann habe ich die Italienisch wieder abgewählt. Weißt du, jetzt wohne ich 20 Minuten vom Brenner entfernt, aber und ich verstehe relativ viel Italienisch, aber ich glaube, den Mund mache ich nicht auf.
Ja, bei mir ist beim Italienischen das Gleiche, aber es ist so schade, weil verstanden werde ich trotzdem. Natürlich hören die meinen Akzent, ja, aber ich sehe jetzt auch nicht gerade aus wie eine Italienerin. Und ich freue mich ja auch, wenn jemand meine Sprache spricht, egal mit welchem Akzent, ja.
Ja,
und das hat mir richtig die Sprache verdorben.
Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich ein ganz guter Perspektivenwechsel, oder? Wie es uns damit geht, in der Fremdsprache kritisiert zu werden, dass wir dann auch die Lust an der Sprache verlieren. Und da das kann man dann gut anwenden, auch auf die Kinder, warum es besser ist, wenn wir sie da nicht unter Druck setzen oder jetzt sag halt richtig oder ach, dann lass es halt, dass wir da schon auch Einfluss nehmen. Jetzt haben wir vorher schon in der Einleitung gehört, dass es ja eben mit den Wartezeiten immer ein bisschen schwierig ist und gleichzeitig aber die Eltern einiges machen können. Jetzt bin ich unsicher, wie ich formulieren soll, bist du so vorbildlich, dass du die Eltern mit ins Boot nimmst oder machen das andere Logopädinnen auch? Und wenn ja, wenn nicht, meinst du, man kann sie dann auch drum bitten?
Elternarbeit hat, glaube ich, kann ich schon für alle sprechen, in den letzten Jahren sehr viel an Wichtigkeit gewonnen.
Also das ist schon was Eltern auch wirklich dann einfordern dürfen, weil das eher jetzt zum State of the Art gehört, dass LogopädInnen mit den Eltern gemeinsam arbeiten.
Genau, ich denke jetzt mal positiv und sage, ja, ich denke schon.
Ja.
Also ich weiß natürlich nur in meinem Umfeld. Ja. Bei uns in der Praxis ist Elternarbeit seit Jahren unglaublich wichtig. Wir haben die Eltern ganz viel herinnen im Therapiezimmer und mit meinen VernetzungspartnerInnen weiß ich auch, dass sie sehr, sehr viel mit den Eltern arbeiten. Ich kriege auch Rückmeldung, dass das nicht so ist, so wie es halt überall ist. Gell? Es gibt die und die Sorte. Und die Eltern sollen sich einfach wirklich Therapeuten suchen, wo sie das Gefühl haben, sie sind gut aufgehoben.
Ja.
Ist ja aber auch gar nicht so einfach, ne, wenn wir schon gehört haben, weil die Plätze begehrt sind.
Ja.
Worauf muss ich mich denn einstellen an Wartezeit und wie kann ich das vielleicht überbrücken oder verhindern, dass das alles so rausgezögert wird?
Also bei uns in Tirol, aber auch im Rest von Österreich und ich weiß auch in Deutschland und der Schweiz, warten Eltern zwischen 4 und über 12 Monate auf einen Logopädie-Abklärungsplatz und dann auf einen Therapieplatz. Gell? Und mir hat das wirklich in den letzten Jahren so unglaubliche Magenschmerzen bereitet, weil ich mir gedacht habe, na bitte, das gibt's ja nicht. Es wird immer noch länger, es wird immer noch mehr. Ich mache was dagegen und habe wirklich aufgrund dessen, weil ich gemerkt habe, es ist so viel mehr möglich, wenn ich die Eltern ganz aktiv ins Boot hole, therapeutische, logopädische Elterngruppen entwickelt. Die nennen sich Kinderlogopädie für Eltern und die starten alle 8 Wochen. Genau aus diesem tiefen Wunsch heraus, Eltern, die kleine Kinder haben, die eine Sprachentwicklungsstörung haben oder Late Talker sind, nicht lang warten zu lassen, sondern sofort in die Logopädie zu holen und dort wirklich gut zu unterstützen, auf hohem Niveau, online, auf eine neue Art und Weise Logopädie zu machen, in einer Gruppe von Eltern, die sich gegenseitig unterstützen und stärken. Und das läuft jetzt seit letztem Jahr und ich bin froh, wenn ich die Eltern nicht mehr wegschicken muss, sondern einfach direkt gleich in die Therapie holen kann.
Das ist cool, weil ich denke ja auch als Kind, gerade wenn das Kind sich dessen bewusst ist auch und sich nicht so richtig ausdrücken kann, dann da noch mal ein Jahr warten zu müssen, ist ja auch ein Leidensdruck dann fürs Kind. Ja, und die Eltern dann zusätzlich.
Wir wissen, wir haben jetzt ein 2-jähriges Kind mit einer Late-Talker-Symptomatik. Es muss ein Jahr warten und sich das Ganze nicht viel weiterentwickelt, dann habe ich Sprachentwicklungsstörung. Gell? Und ich kann das ganze Jahr vorher ausnutzen. Und so toll ausnutzen. Und die Eltern wissen einfach genau, was können sie zu Hause machen, ohne zu trainieren, ohne zu üben, ohne stundenlang irgendwelche Logopädie-Spiele zu machen. Das geht ihnen. Also sie werden da systematisch angeleitet und begleitet, einmal in der Woche, über 8 Wochen. Und dann wird es ein bisschen aufgedehnt auf einmal im Monat. Wir supervidieren gemeinsam Videos von Kindern. Die Gruppe schaut gemeinsam drauf. Sie lernen voneinander. Und sie lernen Schritt für Schritt. Man muss ja erst langsam hineinwachsen in so ein neues Verhalten. Es geht ja nicht einmal gehört und dann immer angewandt. So funktioniert es nicht. Und aktuell habe ich den 6. Kurs gerade oder das 6. Modul der aktuellen Gruppe und sie sind einfach schon viel entspannter und die Kinder kommen so Schritt für Schritt, jeder in seinem Tempo natürlich schneller oder weniger schnell weiter. Aber die Eltern entspannen sich und das ist mir wichtig. Mhm. Gell? Weil wenn ich immer sorgenvoll auf mein Kind blick, macht es auch was mit dem Kind. Und wenn ich entspannter und positiv eingestellt meinem Kind gegenüber bin, dann macht es auch wieder was mit dem Kind. Gell? Und so unterstützen wir auf eine neue Art und Weise der Therapie. Und da bin ich gerade sehr glücklich.
Zu Recht. Ich finde es zwar immer wieder frustrierend, dass unser System es braucht, dass wir die Lücken schließen. Und trotzdem oder gleichzeitig bin ich über jede geschlossene, kleine geschlossene Lücke happy und begeistert davon, wie viel Menschen und in diesem Fall du dir überlegst und antust und versuchst zu modellieren in diesem System, Eltern Leidensdruck zu nehmen, um Kinder weiterzubringen. Und ich glaube wirklich, da ist mit Wissen und Anleitung ist für die Eltern schon so viel getan oder so viel Entlastung geschaffen, die sich dann wieder aufs Kind auswirkt und einfach, also toll.
Also strukturierte, auch der Austausch. Ja, eben auch der Austausch zwischen den Eltern ist sehr wertvoll, dass die Eltern eben merken, sie sind nicht alleine. Mhm. Weil oft ist es ja so, im Freundeskreis, alle Kinder sprechen, nur mein Kind spricht nicht. Na, okay, was habe ich falsch gemacht? Sind wir wieder bei diesem Thema und in diesem Vergleichen. Das ist dann oft schwierig für Eltern und sich dann mit anderen auszutauschen, tut gut. Es tut einfach gut. Strukturierte Elterntrainings sind mittlerweile auch in den S3-Leitlinien für Therapie für Sprachentwicklungsstörungen fest verankert.
Ah, okay.
Sie sind, cool. Genau, es gibt auch mittlerweile Studien dazu. Ich arbeite sehr gern oder sehr intensiv nach dem Heidelberger Elterntraining, das seit 20 Jahren in Deutschland sehr etabliert ist. Und genau, da tut sich jetzt gerade einfach einiges. Für Eltern, die dann oft nicht wissen online, weil es ist schon noch neu, diese Art, gell, der Begleitung, gebe ich dann so zwischen den Gruppen auch wieder alle 8 Wochen ein kostenfreies Webinar zum Thema gemeinsame Sprache entdecken, wo sie so reinschnuppern können. Kriegen sie viel Information und können mir einmal kennenlernen, ob ich ihnen überhaupt gefall, ob das so passt, wie ich arbeite. Ja, weil es einfach was Neues ist. Logopädie hat man noch ganz anders abgespeichert. Da geht man zur Logopädie, da geht man wieder heim. Wie kann das online funktionieren? Wissen einfach nur nicht viele.
Jetzt sprechen wir schon lang, aber trotzdem würde mich noch interessieren, wenn die Wartezeiten so lang sind, ist einfach mehr Bedarf da? Oder woran liegt es, dass wir immer länger warten müssen auf diese Plätze?
Es hat sich wirklich in den letzten 10 Jahren die Zahl der Kinder, die Unterstützung brauchen, massiv vergrößert. Auch die Art und Weise der Störungsbilder sind um einiges komplexer geworden. Thema Medien, frühkindliche Mediennutzung ist ein sehr großes Thema, hat einen nachweislichen Effekt auf die kindliche Sprachentwicklung. Auch die Mediennutzung der Eltern neben den Kindern hat einen unglaublich großen Einfluss auf die Sprachentwicklung. Umweltfaktoren werden aktuell vermutet. Also da warten wir noch auf wirklich ganz
Evidenz.
Ja, auf evidenzbasierte Daten. Aber es hat sich wirklich, es hat zugenommen, ja.
Und dann kann natürlich das System nicht so schnell hinterher, ne?
Also, genau. Also aktuell bei Logopädie Austria bin ich bei einer Qualitätszirkelgruppe dabei. Wir schauen, dass wir die Zusammenhänge zwischen Sprachentwicklung und frühkindlichem Medienkonsum bündeln, die ganzen Informationen, und haben gerade eine Zusammenarbeit mit einer Fachhochschule in Niederösterreich, die uns einen Kurzfilm gestalten, den wir dann wirklich ganz niederschwellig bei Hebammen, bei Kursen, bei Schwangerschaftskursen schon ausspielen möchten, damit wirklich Eltern von Anfang an beim Stillen, beim Füttern schon wissen, hey, das am Handy sein, das ist nicht gut. Bitte was anderes. Genau. So, da sind wir gerade am Arbeiten. Werkeln.
Vielleicht müssen wir dich dann nochmal einladen, wenn es
ja, wenn es online ist, genau. Nur sei mal am Arbeiten.
Sehr genau, gerne. Ja eben. Vielleicht sagst du mir Bescheid, wenn, wenn ihr da fertig seid, dann sprechen wir vielleicht noch über Sprachentwicklung und frühkindlichen Medienkonsum. Auch sehr interessant. Und ich habe gerade sehr schmunzeln müssen, weil wir hatten in einer letzten Folge oder in einer früheren Folge die Geldbiografin Birgit Happel da, die gemeint hat, sie würde gerne bei den Hebammen da auch schon mehr Bewusstsein für eben diese Geldthemen bei Müttern und solche Dinge. Und ich dachte, immer wieder das Gleiche. Die Hebammen, die sind wirklich unsere große Dreh- und Angelstelle, wenn wir Eltern von jungen Kindern erreichen wollen. Und Ich hoffe, Sie kriegen das alles in Ihrem Portfolio unter.
Ich finde ja auch, dass da Kinderärzte und Ärztinnen noch mal genauer drauf gucken. Und das machen viele ja auch. Oder dass wir einfach drüber sprechen. Wo sind die Zusammenhänge? Was sind die Ursachen? Was können wir tun? Also das Thema einfach ja immer wieder ansprechen, damit wir da ein Bewusstsein dafür schaffen. Natürlich ist es viel. Und es soll jetzt auch nicht heißen, dass ihr jetzt daheim sofort alles ändern müsst und gar nicht mehr ins Handy gucken und. Ich weiß, das macht wieder Druck, ne? Das muss ich jetzt auch noch im Blick haben. Aber Wissen und so eine Folge wie heute, die hilft halt. Weil ich weiß, ich kann mal drauf gucken, ich kann mal drauf gucken lassen, ich kann mir Hilfe holen und jemand draufschauen lassen, der sich auskennt. Und eben vielleicht auch niederschwellig dann relativ leicht Hilfe bekommen, in dem Fall jetzt, damit ich damit nicht so allein bin und es nicht noch mal als noch mehr Packen im Rucksack empfinde und dann noch mehr Druck habe als Mutter oder Vater. Weil dass die Medien so sind, das ist ja nicht unsere individuelle Verantwortung. Auch wir leben halt im Jahr 2025. Da sind die schlecht wegzudenken. Und wir müssen halt auch lernen, unseren Umgang damit zu finden. Das ist ja auch für uns neu.
Auf jeden Fall. Okay, wir haben es mal wieder geschafft, die angepeilten 30 Minuten zu über. Wir sollten vielleicht irgendwann aufhören, 30 Minuten anzupeilen.
Nee, weil wenn wir sagen 45, dann werden es 50 oder 55.
Ja, nee. Nein, aber genau, ich würde gerne tatsächlich an der Stelle ganz kurz auch noch Werbung in eigener Sache machen, weil wer es zufällig noch nicht weiß, es gibt ja von mir ein Buch über ins Gespräch kommen mit Kindern, so zwischen 2 und 6 Jahren, also da in dem Bereich, wo dann vielleicht auch schon eine logopädische Behandlung oder so läuft. Da sind Spielideen drin, wie man mit Kindern in den Austausch kommt. Das Buch heißt Kinder leicht ins Gespräch kommen. Die Sprachentwicklung ist nur in Kürze angerissen, aber einfach, dass man so ein bisschen sich auskennt und wer da so ein paar Impulse für den Alltag haben möchte oder für bestimmte Situationen, das sind so ein paar, wo die Kooperationsbereitschaft des Kindes vielleicht auch nicht so ganz mitmacht. Also wer da mal Interesse hat, gerne reinschauen. Und ist beim Humboldt Verlag erschienen. Das ich mal in über 100 Folgen auch mal Werbung für mich selber nochmal mache.
Das schließe ich jetzt gleich an, Michelle. Da mache ich auch gleich Werbung für dein Buch. Ja, genau, weil das steht bei mir auch in der Praxis, gerade da hinten. Und das wird auch den Eltern empfohlen, ja, weil sie manchmal einfach oft wenig Ideen haben, was kann ich denn in diesem trubeligen Alltag wirklich machen mit meinem Kind. Und da hast du wunderbar schöne Ideen zusammengeschrieben. Danke dafür.
Barbara, du hast aber auch noch Freebies, ne? Mal bei dir kann man sich auch noch Sachen holen und runterladen und testen. Magst du mal erzählen, was unsere Hörerinnen bei dir finden können?
Genau, auf meiner Homepage findet man eine Sprachentwicklungscheckliste von 0 bis 3, die man sich ausdrucken kann und schauen kann, wo steht mein Kind. Und drunter habe ich dann immer auch geschrieben, wann soll man sich Hilfe holen. Ich habe probiert, so ein bisschen Sprachverstehen, Sprachproduktion und Spielentwicklung da gemeinsam zusammenzufassen. Und das kann man sich auf der Homepage herunterladen.
Wir verlinken die Homepage natürlich in den Shownotes, weil ich denke mir, Orientierung, und das ist mit solchen Angeboten ja dann geschaffen, dann ist immer interessant und da könnt ihr dann mal nachschauen. Und Checklisten sind immer toll. Alles klar. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Barbara. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Plänen, wie du geschrieben hast, was du da noch alles vorhast, auch mit der Finanzierung und eben den Weiterentwicklungen. Ganz tolle Arbeit und alles Gute weiterhin. Danke, dass du da warst.
Danke vielmals und danke für die Einladung.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.